Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kurz in eigener Sache. Arne Wielander und ich werden erstmals zusammen einen Live-Podcast machen, nämlich am 13. Oktober. Freiwillige Filmkontrolle geht live. Wir treffen uns im Posh Tackle. Das ist ein, das nennt sich, glaube ich, Manchester Pub. Eine Manchester Bar, also eine Britpop-Bar in Berlin-Neukölln in der Pflügerstraße 4. Dort werden Wielander und ich vor Publikum über, oder wie Arne es gesagt hat, was sie noch nicht über Game of Thrones wussten, Filme sprechen. Wahrscheinlich über Fantasy-Filme wie Game of Thrones und Herr der Ringe, aber auch Favoriten wie Conan. Und im Anschluss daran werde ich aus meinem Buch A Lifetime Full of Fantasy vorlesen, zumindest ein bisschen. Großteil des Abends wird aber unser Podcast sein und wir würden uns total freuen, wenn ihr kommt. Ich glaube, sonst werde ich es nochmal korrigieren, der Eintritt ist auch umsonst. Dann sehen wir uns hoffentlich am 13. Oktober im Posh Tackle, 20 Uhr. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. In der heutigen Folge machen Wielander und ich weiter mit unserem Quentin Tarantino-Ranking und sind bei unserem vierten Film angelangt. Der erste war Reservoir Dogs, der zweite True Romance, als drittes kam Pulp Fiction. Und jetzt kommen wir zu einem Film von 1994, zu dem, wie es auch im Vorspann heißt, die Story von Quentin Tarantino ist nicht das Screenplay. Dazu gibt es auch noch einiges zu sagen. Oliver Stone hat das dann eigenmächtig nochmal überarbeitet und leider nicht verbessert. Wir fangen mal an mit Musik aus diesem Film. Baby, I've been waiting night and day. Ja, also Natural Born Killers in den Hauptrollen Woody Harrelson und Juliette Lewis. Man kann im Grunde genommen zu Juliette Lewis ja eigentlich sehr eindeutig aussagen, diese Rolle, die sie sich des Bad Girls, die sie als Musikerin ja auch gelebt hat, das ist ja im Grunde bei ihr alles nur passiert, weil Robert De Niro ihr in Cape Fear den Daumen in den Mund gesteckt hat, oder Arne?
Ja, in dem Film ist sie allerdings eigentlich nicht das Bad Girl, ne? Der wird von De Niro dazu gemacht. Das ist natürlich sehr ambivalent in dem Film, ne? In Cape Fear. Nicht ambivalent ist natürlich Natural Born Killers. Diese Rolle in Cape Fear hat Lewis natürlich eine sehr große Karriere versprochen. Und man war auch davon überzeugt, dass Lewis auch Jahre hinaus eine sehr wichtige Rolle spielen wird. Sie war dann ausgerechnet bei Woody Allen, das Liebesinteresse des von Woody Allen gespielten Hochschulprofessors. Literaturstudentin, nämlich in Husbands and Wives. Und das war, glaube ich, 1993, also knapp vor Natural Born Killers. Und dies ist natürlich eine vollkommen radikale Rolle. Zu Woody Harrelson ist zu sagen, dass Oliver Stone später sagte, er habe Harrelson besetzt, weil er so eine Art, so eine trashige Anmutung hätte. Ein trashy Kentuckian Character. Also White Trash aus Kentucky. Und da kann man allerdings nicht widersprechen.
Ja, man muss ja auch sagen, bei Woody Harrelson, es gibt wenige, also in dieser Rolle trägt er ab der zweiten Hälfte des Films ja auch eine Glatze und er gehört ja zu den wenigen, damals war kurzzeitig A-Schauspieler, dann ist er ein bisschen runtergegangen, dann kamen die Hunger Games, da wurde er wieder ein bisschen berühmter, die ihn Kahlkopf so offen tragen. Das steht ihm einfach auch besser. Wir werden ja in der 1993er Retrospektivfolge auch noch über ein unmoralisches Angebot reden. Da spielt er den Partner von Demi Moore und das dürfte 1993 die letzte Rolle von ihm gewesen sein, in der man versucht hat, ihn nicht wirklich so als Maniac zu besetzen. Also gerade an Natural Born Killers, und die Rolle macht er ja auch ganz gut, wurde er ja eigentlich, ja wie man so sagen würde, auf eine Rolle abonnierte, ne? Also auf die des gefährlichen Verrückten. Nun sagen ja diese beiden, die Natural Born Killers, das seien sie irgendwie, es wird nicht gesagt, dass sie es von Geburt an sind, aber es wird ja irgendwie hier suggeriert, dass die beiden halt vor allen Dingen sowohl durch genetische Vorbelastung als auch durch die Erziehung ihrer Eltern, hier ist ja Rodney Dangerfield zu sehen, in einer sehr untypischen Rolle, er ist eigentlich eher ein Komiker und ist hier sozusagen als pädophiler Vater gemacht, der macht aus ihr ja erst die Killerin. Es ist ein Besetzungscoup, ihn zu nehmen, aber diese Herleitung, ich weiß gar nicht, ob mich das so interessiert hat, wie diese beiden zu den Killern geworden sind. Ich finde, Begründungen anzubringen, wie jemand zu dem wurde, was er ist, finde ich oftmals ein bisschen redundant. Ich finde das geheimnisvoller und entsprechend auch haarsträubend, im positiven Sinne haarsträubend, wenn man nicht weiß, wie jemand wurde, wer ist.
Ja, der Film ist sehr, sehr vulgär, ja primitiv in der Herleitung der Aggression von Juliette Lewis, die natürlich zusätzlich angestachelt wird von Woody Harrelson, der sich ja selbst dann später in der Fernsehdokumentationsparodie, übrigens eine Parodie, die das, was man heute so als Crime-Dokumentation kennt, schon vorwegnimmt. Ne? Das gab es in Australien bereits. Die Figur, die von Robert Downey gespielt wird, also ein blutrünstiger Berichterstatter, also ein sensationsgeiler Berichterstatter, der über Serienkiller berichtet, den hat Robert Downey Jr. im australischen Fernsehen studiert und hat dann Oliver Stone schließlich sogar darum gebeten, nach seinem Vorbild mit australischem Akzent zu sprechen. Übrigens eine Exzentrizität oder eine Besonderheit bei Robert Downey, die er schon damals hatte. Ne?
Ja,
also er wollte unbedingt Method Acting in diesen sehr brutalen, sehr grellen und überbordend gewalttätigen Film bringen.
Der war damals ja, glaube ich, auch noch drauf. Also er hatte ja einen Tiefpunkt erreicht durch seine Heroin- und Kokainabhängigkeit ab Mitte der 90er. Wenn er den Oscar für Charlie Chaplin bekommen hätte in dem Edinburgh-Film 92, hätte seine Karriere vielleicht nochmal eine andere Wendung genommen. Aber ich finde sogar, wir sind ja beide der Meinung, dass das kein guter Film ist. Wir werden ja in der Schlussbewertung noch dazu kommen. Aber ich finde, das ist tatsächlich eine von Robert Downey Jr.'s besten Rollen. Er spielt diesen TV-Reporter, diesen Pain in the Ass und diesen Menschen, der am Ende gar nicht fassen kann, dass er auch noch getötet werden soll, sehr überzeugend. Also ich weiß nicht, wie drauf er damals noch gewesen ist mit den Drogen. Das war ja kurz vor seinem Totalabsturz. Er wurde ja jahrelang, ich glaube, Curtis Hansen hatte ihn ja nochmal für diesen Film mal gedanklos besetzt, aber wurde jahrelang ja auch gemieden, bis als Iron Man irgendwie, bis man wieder in was hineingesteckt hat. Aber die Rolle ist toll. Ja. Ich bin froh, dass sie ihn genommen haben.
Er war um die Jahrtausendwende in Ellie McBeal. Das war dann so,
stimmt,
zur Zeit seiner Genesung. Oder man hat ihm Kinorollen wohl nicht zugetraut oder wurde nicht beschäftigt. Aber man hat ihn für Ellie McBeal geholt. Das war sicher dem Autor und Showrunner geschuldet, der ihn unbedingt haben wollte und der gesehen hat, dass er die Rolle bewältigen kann, hat er auch sehr gut bewältigt. Und das hat ihn dann zurückgebracht. Da war er sogar noch der romantische Schauspieler, der mit, ich glaube sogar mit Ellie McBeal, da eine Liaison hatte.
Hättest du eigentlich nicht Angst? Also ich habe mich das gefragt, als ich den Film geguckt habe. Ich war ja nie mit einer Mörderin zusammen, aber wenn man mit jemandem zusammen ist, der auch Leute tötet, ich hätte immer Angst, dass die irgendwann mich selber umbringt. Egal, ob ich selber so verrückt bin wie sie.
Ja, das wird möglicherweise insinuiert in dem Film, dass die beiden einander auch umbringen könnten in der Raserei. Man hat allerdings eher den Eindruck, dass doch Mickey, also Woody Harrelson, Mallory, Juliette Lewis umbringt. Es gibt ja auch so Hinweise auf gewalttätige, sagen wir, sexuelle Spielarten. Aber es ist hier natürlich das Bonnie and Clyde Motiv. Es ist wie eigentlich immer bei Tarantino, das erinnert auch etwas an David Lynch, Wild at Heart, dieser euphorische Ausbruch von Gewalt und Sexualität und dann aber Euphorie. Und das ist eben das, was so abstoßend ist an dem Film.
Aber das ist ein, ja.
Was so zynisch ist und was man so oft, damals hatte man es noch nicht so oft gesehen, es soll eine Mediensatire sein. Das war Oliver Stones Absicht. Das war nicht Quentin Tarantinos Absicht bei seiner Idee. Dieses Pärchen ist ein typisches Tarantino-Pärchen, wie wir es
Jein, also ich sage mal das schöne Wort Jein, was ich so selten sage. Es gab schon so ein bisschen Ärger von Tarantino, der war aufgebracht, weil dieses Pärchen halt nur bis zu einem gewissen Maße ein klassisches Tarantino-Pärchen gewesen ist, wie man es jetzt bei True Romance hatte oder mit Honey Bunny und Tim Roth in Pulp Fiction. Er hat sich darüber aufgeregt, dass Oliver Stone das Drehbuch insofern geändert hat, als dass die beiden sich einmal sexuell betrügen. Und da hat Tarantino, ja, da hat Tarantino, gehen fremd, ne, vor Wut. Und da hat Tarantino gesagt, also man steht von Anfang bis zum Ende die Sache zusammen durch, auch wenn man sich mal nicht verträgt. Das kann nicht sein, dass man irgendwie auf so einen Streifzug in der Nacht geht und vor lauter Enttäuschung sich dann durch die Betten bumst. Also das wäre niemals seine Idee, das wäre out of character und das ist nicht das, was er irgendwie damit halt abgesehen hat.
Das ist ein interessantes Detail. Oliver Stone hat, kann man sich vorstellen, eine andere Idee gehabt. Und das sieht man auch in den Filmen von Oliver Stone. Die Art von Romantik ist bei Tarantino natürlich bekannt, so eng verwoben mit Gewalt, aber anders als dann in Pulp Fiction, wo das Bankräuberpärchen, also oder vielmehr das Diner-Raubpärchen, das ist genau diese Konstellation. Aber Stone hat es bei weitem übertrieben. Tarantino hat sich dann schließlich distanziert von dem Drehbuch, letztlich sogar von der Story-Idee, er hätte wahrscheinlich auf den Credit sogar verzichtet. Oder er hat den Credit für Story genommen, aber es ist ja nicht vollkommen seine Story. Oliver Stone hatte eher eine ganz andere Absicht. Nicht die Romantisierung von Gewalt, Sexualität und Rebellentum, Außenseitertum, außerhalb der Gesellschaft leben. Gibt ja einen berühmten Satz von Bob Dylan, um außerhalb des Gesetzes leben zu können, muss man ehrlich sein. Ne? Aber dieses Schöne von Bonnie und Clyde, die ja extrem romantisiert wurden in allen Erzählungen, in den Fantasien.
Bis auf der von Kevin Costner mit den Highwaymen. Da spielt er doch die Gegenseite, da spielt er doch die Cops. Aber das ist doch eine typische republikanische Kevin Costner-Rolle, die er da eingenommen hat.
Aber in dem Film von Norman Jewson, Warren Beatty, Faye Dunaway, das ist ja das Pärchen schlechthin. Es gibt so viele amerikanische Songs, die davon handeln. Zum Beispiel Justice and Independence fiel mir ein beim Wiedersehen von Natural Born Killers von John Cougar Mellencamp aus den 80er Jahren. Nur da sind es eben freundlicherweise Justice und Independence. Mhm. Das ist das amerikanische Ideal. Und hier haben wir zwei Bestien. Ne? Diese Karikatur, die du erwähnt hast, der Vater, der schmerbäuchige Vater.
Man lernt ja nur ihre Seite kennen. Man lernt ja Woody Harrelsons familiäre Seite
überhaupt nicht kennen. Ne? Deshalb bei Harrelson weiß man gar nicht, woher der kommt. Ja. Der kommt als sozusagen schon fertiger Psychopath, verliebt sich in sie und rettet sie innerhalb von 15 Minuten aus den Klauen dieses Vaters, der die Tochter, muss man annehmen, nicht nur sexuell belästigt, sondern vergewaltigt. So. Und der wird dann gemeuchelt, genau wie die Mutter. Denn Mallory sagt, während sie die Mutter ans Bett fesselt, die dann angezündet wird, du hast nichts getan. Du hast mir nicht geholfen.
Das ist ja auch eine klassische Rollverteilung. Ja.
Aber das steht am Ausgang. Wie der Vater und die Mutter inszeniert werden, das ist im Stil von, Deutsch heißt es, glaube ich, ich heirate eine Familie, nur ins Extrem natürlich überhöht. Also
Lachen, Konservenlachen.
Als Sitcom gezeigt, mit den laufenden Titeln sogar. Dann, der Kameramann Robert Richardson, mit dem Tarantino dann später gearbeitet hat, der experimentiert hier mit sehr grobkörnigen Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die sehr grellen, trashigen Farbaufnahmen.
Die übrigens keinen Sinn ergeben, weil du nimmst auch normalerweise Schwarz-Weiß-Aufnahmen nur, wenn du Flashbacks inszeniert oder historische Aufnahmen oder biografisch. Klar, du siehst die Familie in Schwarz-Weiß. Aber du siehst auch sehr viele andere Szenen verweise. Es sind einfach nur Stilistikenwechsel, die so, sag ich mal, narrativ überhaupt keinen Sinn ergeben.
Ja, es ist nicht konsequent. Dazu kommen dann noch Videoaufnahmen oder wie mit Amateurkamera gefilmt. Und das ist alles völlig wahllos. Also das zum Beispiel werden die Gefängnisszenen mit Mickey auch in grobkörnigen Schwarz-Weiß gezeigt.
Ja, aber das ist das Problem, wenn du behauptest, eine Medien- und Gewaltsatire zu machen und dich verschiedenen Filmmitteln dann bedienst, in den Kamerabildern, kannst du ja immer dich verstecken hinter deiner Kunst, ja, und sagen, ich überhöhe doch nur das, was und die Dinge, wie sie in unserer Fernseh- und Kinowelt sowieso schon dargestellt werden. Das ist ein ganz billiges Mittel. Und das ist ja das Problem, das du generell bei Mediensatiren hast. Die können nie zeitlos gültig sein. Die können sich immer nur auf ihre Ära beziehen. Deswegen ist dieser Film unter anderem, ja, auch so schlecht gealtert, weil wir immer uns versuchen müssen, hineinzufühlen, wie Anfang der 90er die Reality-TV, die Dramatization und so weiter, wie das alles strukturiert gewesen ist. Und deshalb fühlt sich dieser Film auch so, ja, fern an.
Stone hatte wie immer eine schlichte These, nämlich das Fernsehen ist an allem schuld. Das Fernsehen hat, neben dem Vietnamkrieg natürlich, hat das die amerikanische Gesellschaft verdorben. Es wird alles sofort gezeigt. Man ergötzt sich an der Gewalt, an Mord und Totschlag. Robert Downey ist der Reporter, der dem nachjagt. Es wird der Schneiderraum gezeigt. Downey, Wiederholung ist gut, das merken die doch gar nicht. Die sind doch so geil auf Gewalt, du kannst immer Wiederholung zeigen, alles nochmal. Ist ob die Chronologie ist, egal, die Psychologie ist gleichgültig. Ne? Das ist die These von Oliver Stone.
Aber wo du gerade Gewalt erwähnst, also ich finde, um nochmal auf die Gewaltherleitungen zurückzukommen, wie man zum Gewalttäter wird, das finde ich alles, also selbst für die Verhältnisse von 1994, wirklich zu obszön und zu profan. Es werden dann so Sachen gezeigt wie kopulierende Löwen. Das war 1994 schon nichts Besonderes mehr, das in Tier-Channels zu sehen. Und dann werden auch so Einblendungen gemacht, in denen so Scarface, also Al Pacino, gezeigt werden oder Leatherface, also der Mörder aus Texas Chainsaw Massacre, die so, ja, so, ich will nicht von Suggestion sprechen, aber wenn du die ganze Zeit immer Mickey siehst und dann diese Gegenblendung mit diesen Schurken, dann ist mir das auch in der Zuschauerbeeinflussung einfach auch ein bisschen zu blöd. Er führt dann am Ende ja gegenüber Robert Downey nochmal so eine Rede, Woody Harrelson. Da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass die aus Tarantinos Geschichte übrig geblieben ist, weil die so eine Art wie so eine Massenmörder-Ranking-Szene darstellt. Er redet dann über Charles Manson, er redet über Ted Bundy und rankt die und beurteilt die, welchen Wert denn die jeweils einzelnen hätten. Das liest sich so ein bisschen so, als könnte das aus dem Original-Skript von Tarantino noch übernommen worden sein. Aber ich finde so dieses Survival of the Fittest-Gerede gegenüber Downey, er sei die neue Spezies, du bist der Affe, du bist doch nur eine Persönlichkeit, du bist noch weniger als ein Affe, du bist nur eine Medienpersönlichkeit. Das sind Sätze, die werden bei Tarantino so niemals gefallen sein. Und auch ein Zeichen, wo man sieht, dass der Film einfach nicht gut gealtert ist, ist, dass sozusagen diesen Streifzug, den Beutezug, den Mickey und Mallory machen, und wenn sie überlegen, jemanden leben zu lassen, die sagen doch immer, wir lassen jemanden überleben, weil du derjenige bist, der die Geschichte weitererzählen soll. Es gibt immer einen, wenn sie einen Überfall machen, wie auf diesen Lebensmittelladen oder am Anfang in diese Diner, gibt immer einen übrig, der die Geschichte dann weitertragen soll. Das sagt dann ja Robert Downey, bevor er erschossen wird, auch, man braucht doch die Kamera. Aber auch das sind ja Sachen, die heute nicht mehr nötig sind, weil du brauchst nicht mehr die große, klobige Kamera oder den einen Erzähler. Du hast halt immer Leute, die alle parallel draufhalten und die Sache sofort hochladen.
Ja, das konnte der Film nicht wissen, das konnte Stone nicht wissen. Aber damals war das natürlich der Stand der Dinge. Ne? Reality-TV, diese Mock-Documentaries, die inszenierte Wirklichkeit, beziehungsweise die Wirklichkeit, die von der Kamera begleitet wird.
Ja, klar. Ich meine nur in der Beurteilung dessen, wie nah man sich den Film heute noch fühlen kann und ob es nicht doch ein Qualitätsmerkmal darstellen sollte, ob ein Film zeitlos gültig ist oder nur innerhalb der Medienzeit. War auch vor dem Internet. Ja. War kurz vor dem kommerziellen, wann war Internet? 95, 96 ging es richtig los. Ja, das war 94.
Das kommt nicht. Man kann froh sein, dass das nicht auch noch vorkommt.
Ja.
Sonst hat Stone nun wirklich alles hineingepackt, was an Perversität in Amerika möglich war. Also insofern hat er eine ganze Arbeit geleistet, aber der Film ist deshalb dann so vollkommen unerträglich und ins Comichafte getrieben. Und das ist alles sehr, sehr unschön. Das ist auch unglaublich unappetitlich, wie man es bei Stone vorher nicht gesehen hat und ich glaube auch nachher nicht mehr gesehen hat.
Also vielleicht hat er ein bisschen, also sein Film davor dürfte wahrscheinlich The Doors gewesen sein, 2 Jahre vorher. Wahrscheinlich hat er sich noch ein bisschen so anstecken lassen, auch von der Schnitt, also von den Schnittmontagen und den Soundtrack-Einspielungen davon, ne? Das ist halt irgendwie, ist ja auch, Natural Born Killers ist ja auch ein Soundtrack-Film, der zur Musik erzählt wird. Umso peinlicher finde ich diese Episode in der Mitte des Films, als die beiden auf diesen Indianer treffen, in diesem Zelt. Mhm. Ne? Und ich finde es ja schon fast schon irgendwie so ein bisschen respektlos gegenüber den Indigenen selber, dass Stone glaubte, so ein Nature Man nehmen zu müssen, um den gegenüberzustellen, gegenüber diesen beiden durch Medien und durch westliche Erziehung oder durch jetzt amerikanische Erziehung verdorbenen Menschen halt dann irgendwie zu zeigen, dass er das richtige Lebensideal zeigt. Mhm. Das ist mir einfach zu schlecht und auch zu schwarz-weiß gezeigt.
Ja, es ist ein Holzschnitt, ungefähr so holzschnittartig wie ein geschnitzter Indianer, sagte man, Indigener, in so einer, in einem Schaudorf, in einem Museumsdorf. Ne? Das sind doch immer diese geschnitzten Indianerfiguren. Aber ja, das ist Stones naive Vorstellung vom amerikanischen Archetypus, der nun vollkommen pervertiert ist in Gestalt dieser White Trash.
Ja, und sag mal, ich glaube, ich habe mich vorhin vertan. Ich glaube, es gibt doch so einen kleinen biografischen Auszug aus Woody Harrelsons Leben da als der Figur, weil er nimmt doch da irgendwie so eine Droge oder bei dem Indianer oder raucht da irgendwas ein und dann erschrickt er sich doch so vor seinem eigenen Traum, dass er den Indianer dann erschießt. Mhm. Also ich glaube, vielleicht habe ich mich getäuscht, vielleicht habe ich es wahrscheinlich wieder vergessen, es gibt doch anscheinend einen biografischen Bezug zu seiner Figur aus seiner Kindheit, aber auch das ist doch total bescheuert, dass du halt einen Indigenen benötigst, der es schafft, zu dir vorzudringen, damit du dich damit deinen Dämonen stellst. Ne? Und anstatt, dass du irgendwie eine Psychotherapie machst, gehst du halt irgendwie da ins amerikanische Outback, da irgendwie in Arizona in die Wüste und setzt dich dann mit den Schlangen da auch noch auseinander und so und benötigst dann quasi das, um zu dir vorzudringen und erschießt den Mann dann auch noch.
Ja, aber diese, nennen wir es Drogenerfahrung oder dieses Psychedelische, liegt ja auch auf dem Grund anderer Stone-Filme, nämlich bei Born on the 4th of July, bedingt sogar auch schon bei Platoon und natürlich bei The Doors. Auch da sind diese Phantasmagorien, sind diese Halluzinationen, ist dieses Psychedelische das eigentliche Herz des Films. Ne? Und das kommt auch hier wieder zum Vorschein. Übrigens einige Jahre später, in diesem Film mit Sean Penn, ein kleinerer Film von Oliver Stone.
U-Turn.
Ja,
U-Turn. Mit J-Lo. J-Lo macht ja auch mit. Ne? Ja, er spielt so einen Tennisspieler.
Das ist ja wiederum so eine schmierige, wenn der Postmann zweimal klingelt, Fantasie.
Total.
Und dafür wurde Stone dann wieder gefeiert. Da hieß es, er ist wieder da. War ja nur wenige Jahre später, aber da hieß es, er ist wieder da. Und das ist auch da wieder ein Motiv, das typisch ist für Stone. Da hatte er überhaupt keine Botschaft mehr, aber doch auch so Alkoholismus, Drogen, so Sexualität und so weiter und auch mit Farbfiltern gefilmt.
Ja, man müsste bei Stone, würde mich mehr interessieren, ob er deshalb in Hollywood zu tief gefallen war, weil er seine eigenen, auch selber auch Probleme hatte oder ob die Filme einfach so schlecht wurden oder so schlecht rezipiert wurden, dass man gesagt hat, man gibt ihm keine großen Projekte. Ne? Also ich meine, seine letzten politischen Spielfilme Snowden und hier W über George W. Bush, das waren ja auch politisch derart linke Filme, dass sich Hollywood wahrscheinlich auch gesagt hat, irgendwie, da wollen wir gar nicht so viel reinstecken.
Ja, allerdings hat er vorher den Film über 9-11 noch gemacht. Ja,
stimmt. So. Mit also Nicolas Cage.
Dann hatten wir extrem.
Der war ja sehr patriotisch.
Ja, patriotischer und.
Passt gar nichts. World Trade Center hieß der.
Ja, World Trade Center, genau. Also, das war noch mit großem Budget. Und man sieht Feuerwehrmänner, man sieht Trümmer, man sieht Verschüttete. Und das ist eigentlich keine Filmhandlung, denn man hat ja all die Dokumentaraufnahmen gesehen. Man hat nicht das Innere des Gebäudes gesehen, aber das ist oder die Verschütteten, aber das ist ja das, was man nicht sehen möchte. Das, was man gesehen hat, war schon so schrecklich, dass man es sich gar nicht vorstellen mochte. Ne? Und hier hat ein Filmregisseur gar nichts zu tun, gar nichts zu suchen.
Aber der muss sich doch total auf die Zähne gebissen haben, auf die Lippen gebissen haben, dass er nicht in Versuchung geraten ist, da noch eine Verschwörungserzählung rauszumachen. Wenn du mal überlegst mit JFK, er hat ja alles nicht nur geschildert normalerweise, sondern auch kommentiert und gedeutet. Mhm. So. Und World Trade Center wäre doch eigentlich genau das richtige Material für ihn gewesen, da irgendwie was rauszustricken, ein Inside-Job oder sowas. Ja. Aber Ne, das war wahrscheinlich ein Part des Deals und manchmal drehen Leute auch nur Filme, um Geld machen zu können, was abzubezahlen, aber dass er das so hingenommen hat als Heldenrettungsgeschichte, ohne die Anschläge selber irgendwie neu auszuleuchten, das war dann schon besonders. Mm.
Also es gab natürlich schon kleinere Verschwörungsdokumentarfilme zu der Zeit, ne? Die waren schon bekannt, wer sie sehen wollte, konnte sie sehen, stundenlange Ausführungen, dass die amerikanische Administration es gewusst hat, dass das FBI dahinter steckt und so weiter. Aber das sind natürlich diese also so Deep State Verschwörungstheorien, die in Hollywood zumindest nicht produziert werden. Mhm. Aber subversiv gibt es diese Filme natürlich, kann man ja heute noch anschauen. Viele davon sind ja recht populär geworden.
Ja.
Nun.
Kommen wir zur Bewertung. Ich gebe dem Film 2 Sterne.
Ja, ich würde sogar sagen 1,5 Sterne.
Oh, das ist selten. Das hast du zuletzt gemacht bei Lizenz zum Töten.
Ja, aber hier muss es sein.
Ja. Ja. Ja, und dann müssen wir jetzt am Ende, also die nächste Folge wird sein From Dusk Till Dawn, in der für die Tarantino nicht nur die Story gemacht hat, sondern auch mitgespielt hat. Wir müssen aber jetzt, haben wir 4 Filme gehabt, 4 Tarantino-Filme, und die müssen wir noch ranken. Also wir haben gehabt Reservoir Dogs, Pulp Fiction, True Romance und Natural Born Killers. Wir machen von 4 bis 1 runter. Ich sage letzter Platz Natural Born Killers, dann True Romance, dann Reservoir Dogs und dann Pulp Fiction als bester.
Ja, bis hierhin sind wir uns einig und ich weiß nicht, ob wir uns demnächst bei Jackie Brown auch einig sein werden.
Da kommt, glaube ich, die Kluft zwischen uns.
Ah.
Aber keine große Kluft.
Also, nee, aber dies ist immerhin der Cliffhanger zur nächsten Tarantino-Sendung.
Übernächsten. From Dusk Till Dawn kommt vorher noch.
Ah ja, gut.
Ja. Also, ja, geschafft.
Herzlichen Dank.
Bis zum nächsten. Tschüss.